Als ich vor über einem Jahr mich mit dem Thema angefangen habe, auch im Rahmen der Sprechstunden zu beschäftigen, dachte ich mir, naja, komm Johannes, das machst du jetzt mal 3, 4, 5, 6 Monate. Das ist so ein Riesenthema, da wird sich die Politik schon kümmern. Wir werden Schwerpunktzentren haben, wir werden Schwerpunktpraxen haben, wir werden Ambulanzen haben. Da werden sich die Krankenkassen und die Politik und auch die Rentenversicherung sicherlich irgendwas ausdenken. Heute, 13 Monate später, sehe ich davon nichts.
O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von O-Ton Allgemeinmedizin, dem Medical Tribune Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Mein Name ist Katrin Strobel, ich bin Redakteurin der Medical Tribune und ich spreche heute mit Dr. Johannes Püschel. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und im Hausarztzentrum in Greben tätig. Herr Dr. Püschel, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo.
Hallo Frau Strobel, schön, dass ich da sein darf.
In der ersten Staffel dieses Podcasts haben wir uns sehr ausführlich mit dem Thema Long-Covid beschäftigt. Wir hatten verschiedene Expertinnen und Experten aus der Forschung, aus Klinik und Praxis zu Gast, mit denen wir über den aktuellen Wissensstand zu dem Thema gesprochen haben. Daran wollen wir heute, einige Monate später, anknüpfen und uns ansehen, wie es inzwischen um Long-Covid und insbesondere um Long-Covid in der Hausarztpraxis steht. Herr Dr. Püschel, Sie sind Arzt im Hausarztzentrum in Greben und bieten dort eine Long-Covid-Sprechstunde an. Wann im Verlauf der Pandemie wurde Ihnen klar, oh, da passiert etwas abseits der akuten Infektion, da kommt etwas Größeres auf uns zu? Gab es da ein auslösendes Moment, eine ganz bestimmte Situation oder kam das so nach und nach?
Ich glaube, es gab ein relativ eindeutiges Erlebnis. Ich habe damals, ich glaube, das war im Spätsommer 2021, eine Studie gelesen, ganz kleine Fallzahl zu MRTs bei Menschen, die eine Corona-Infektion überstanden hatten. Und was mich dort wirklich erschreckt hat, war der Umstand, dass in diesen MRTs tatsächlich Dysfunktionalitäten in den Gehirnen der Betroffenen festgestellt wurden, die eigentlich nur durch den Zusammenhang mit der Infektion zu erklären waren. Und da schwante mir, dass möglicherweise dieses ja für unser Immunsystem zu dem Zeitpunkt auch noch wirklich sehr neue Virus möglicherweise doch deutlich mehr Potenzial zur Entfaltung von Schäden haben würde, als ja die Plakatierung als reines Atemwegsvirus vermuten ließ.
Und dann haben Sie eine Sprechstunde speziell für Long-Covid ins Leben gerufen?
Nein, da war mir überhaupt nicht klar, dass es diesen Bedarf auch in dieser Form irgendwie geben würde. Ich habe damals mich erstmal aus ganz egoistischen Gründen damit beschäftigt, wie hoch ist denn das Risiko eigentlich für mich? Und dachte insbesondere auch intensiv natürlich an meine Kinder, die noch im Kindergarten bzw. Grundschulalter sind und habe mich gefragt, was macht eine Veränderung im Kindesalter möglicherweise mit deren Leben und deren entsprechenden Perspektiven? Und die Frage einer Long-Covid-Sprechstunde stellte sich zu dem Zeitpunkt gar nicht, weil wir alle Hände damit zu tun hatten, überhaupt die Akutinfektionen in irgendeiner Form zu behandeln. Und erst im, ich würde schätzen, so März, April 2022 habe ich dann tatsächlich in Abstimmung hier mit meinen Kollegen das Konzept für eine Long-Covid-Sprechstunde erarbeitet und diese dann noch angeboten.
Wahrscheinlich kamen ja auch schon im Voraus Patienten zu Ihnen mit entsprechenden Symptomen, die Sie dann einfach in der regulären Sprechstunde betreut hatten, ne?
Ja, klar. Also die typischen Symptome der Long-Covid-Betroffenen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Leistungsknick, Konzentrationsstörungen sind ja erstmal Symptome, die uns hausärztlich schon seit Jahrzehnten oder, wenn man so will, schon immer begleiten. Das ist ja erstmal nichts Ungewöhnliches. Und ich glaube, das ist auch gerade eine der Gefahren in der Erkennung und auch in der Behandlung von Long-Covid, dass wir möglicherweise viele Patienten überhaupt nicht als von Long-Covid Betroffene erkennen, weil die Symptome so alltäglich für uns sind. Und wir haben, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir ist das auch passiert, in der Frühphase vor der Sprechstunde habe ich auch tatsächlich Patienten gesehen, bei denen ich jetzt so retrospektiv sagen würde, eigentlich hatten die eine Long-Covid-Problematik, die habe ich nur mangels Muster in meinem Kopf, mangels Kenntnis, einfach nicht als solche erkannt.
Umso wichtiger ist es dann immer wieder auch zu dem Thema aufzuklären. Ich denke, da hat sich in der Zwischenzeit halt auch schon einiges getan, sodass vermutlich ja auch schon einige Patienten selbst zu Ihnen kommen und sagen, ich vermute, bei mir ist es Long-Covid. Was würden Sie sagen, kommen die Patienten und haben noch keine Ahnung oder kommen die meisten auch schon mit einem konkreten Verdacht inzwischen zu Ihnen?
Wir haben eine ganze Weile unsere Sprechstunde auch offen angeboten. Das heißt, sie war also frei auch über das Internet buchbar. Der einzelne Long-Covid-Betroffene erfährt dabei eine sehr intensive Betreuung bei uns in der Praxis, ganz regulär in der kassenärztlichen Versorgung. Also wir haben keine Sonderkonditionen durch irgendwelche Selbstzahlerleistungen dort aufgerufen. Und wir mussten dann, weil wir das einfach weder organisatorisch noch zeitlich noch auch wirtschaftlich stemmen konnten, irgendwann die Sprechstunde schließen, sodass sich das so ein bisschen verändert hat. Als die Sprechstunde noch offen war, kamen natürlich sehr viele Patienten in diese Sprechstunde schon sehr gut vorinformiert, teilweise durch Selbsthilfegruppen, die sehr wertvolle Arbeit leisten, durch Informationen, die frei verfügbar auch in den sozialen Medien oder allgemein im Internet verfügbar sind. Und die kamen schon teilweise auch mit festgelegten Scores, wo die auch Wahrscheinlichkeiten schon eingewertet hatten. Das war wirklich ganz spannend, weil die Patienten sehr, sehr gut aufgeklärt waren zu großen Teilen und sehr gut mitmachen konnten. Mittlerweile habe ich allerdings wieder eher so das typisch hausärztliche Kollektiv, das heißt Patienten, die mich eigentlich mit ihrer Symptomatik aufsuchen und die dann eher überrascht sind oder irritiert sind, wenn ich sie wirklich konkret nach einer Corona-Infektion frage und auch mal so ein paar Detailfragen stelle, die sie möglicherweise für unerheblich halten. Und die, bei denen ich dann jetzt gesagt habe, Mensch, das halte ich durchaus für mit der Corona-Infektion im Zusammenhang stehend. Die sind dann zum Teil, haben die ein Aha-Erlebnis, dass sie sagen, ja, da hätte ich mal vorher drauf kommen können, aber ich hätte nie gedacht, dass mich das trifft. Oder die sagen, ja, sind sie sicher, das ist doch so selten, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Und das ist immer noch sehr, sehr unterschiedlich.
Was sind das denn für Fragen, die man als Hausarzt stellen sollte, wenn der Patient zum ersten Mal so in der Praxis steht?
Wenn man über die Behandlung von Long-Covid-Betroffenen nachdenkt, dann dreht sich ja extrem viel um das Thema Belastungssteuerung. Und diese Belastungssteuerung, das sogenannte Pacing, ist ja umso wichtiger, je stärker die Menschen tatsächlich durch die Belastung in ihrem Befinden gestört werden. Deswegen ist die sogenannte postexzeptionelle Malaise, also die übermäßige Erschöpfung nach Bagatellanstrengung, eigentlich etwas, was man dringlich und auch ziemlich schnell durch wenige Fragen klären kann. Ich frage die Leute eigentlich sehr gerne, ob es ihnen, wenn sie den Sport treiben, danach schlechter geht. Oder wenn sie mir sagen, Mensch, ich bin so kaputt, dann frage ich sie, was haben sie denn in den letzten 2 Tagen, bevor sie sich so wahnsinnig erschöpft gefühlt haben, gemacht? Und häufig besteht dann tatsächlich ein Zusammenhang, dass sie sagen, ja, ich war joggen, aber ich kriege die Leistung eigentlich gar nicht mehr. Ich fühle mich danach 2, 3 Tage so schlecht, ich kann fast nicht zur Arbeit gehen. Oder andere beschreiben eben, dass sie zur Arbeit gehen, aber von der Arbeit nach Hause kommen und sich hinlegen und direkt schlafen. Und dann stelle ich natürlich die Frage, wie ist es am Wochenende? Wenn sie am Wochenende aufstehen und sie machen einen schonungsvollen Tag, wo sie nicht viel leisten, was passiert dann? Und dann haben die Leute das in der Regel nicht, diese massiven Symptome. Und da kann man schon so ein bisschen vordifferenzieren. Und wenn sich da die ersten Verdachtsmomente ergeben, dann bekommen die Patienten von uns einen entsprechend validierten postexzeptionelle Malaise-Screening-Fragebogen, der das Ganze dann nochmal entsprechend erhärtet.
Es ist der, der auch an der Charité verfügbar ist, an dem Zentrum?
Ja, genau. Den haben wir übernommen. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden. Und der lässt sich im Prinzip in jeder Hausarztpraxis wunderbar und sehr simpel durchführen. Die Charité ist ja auch so nett und bietet auch die entsprechenden Fragebögen als Downloads an, sodass man sich da auch grafisch nicht mal anstrengen muss. Wir haben das so ein ganz kleines bisschen gepimpt. Wir betreiben unsere Praxis fast ausschließlich papierlos. Eigentlich alles an Zustimmung, an Dokumentenmanagement, an Fragebögen wird bei uns digital durchgeführt, sodass wir dann den Patienten diese Fragebögen dann in digitaler Form zur Verfügung stellen. Dann füllen die das am Tablet, am Handy, wo auch immer aus, unterschreiben das auch auf dem Display und schicken das an uns zurück. Das wird dann vom System automatisch ausgewertet. Das spart wahnsinnig viel Zeit. Und Ähnliches mache ich dann, wenn auch der Verlauf schon etwas länger ist, mit den kanadischen Diagnosekriterien, Mastzellaktivierungsfragebogen. Also es gibt da eine ganze Reihe von Tools, die wir auch mit sehr niedrigem Aufwand jetzt für mich zum Beispiel als betreuendem Arzt durchführen können, die uns aber wahnsinnig viele Erkenntnisse bringen, die wir dann natürlich auch gut einfließen lassen können in die Behandlung der Betroffenen.
Wie sieht die weitere Diagnostik aus? Was machen Sie so an Untersuchungen?
Wenn wir einen Verdachtsmoment haben, dass es sich tatsächlich um eine Post-Covid-Problematik handelt, bestellen wir die Patienten in aller Regel nochmal ein. Sie werden dann bei uns mit einem EKG, mit einer Lungenfunktion versehen. Wir machen Labordiagnostik, weil ja vieles immer noch Ausschlussdiagnostik ist. Uns fehlen ja nach wie vor wirklich gut brauchbare, handfeste Biomarker, um Long-Covid wirklich als eigenständige Krankheitsentität zu erkennen. Und so klären wir dann beispielsweise EBV, CMV-Reaktivierung, rheumatologische Erkrankungen, Schilddrüsenfehlfunktion. Also im Prinzip das kleine Hausarzt-Einmaleins wird da aufgerufen. Was wir nicht machen, ist die Bestimmung zum Beispiel von bestimmten Autoantikörpern und Co., weil das leider ja in aller Regel zwar vom Kenntnisgewinn spannend ist, aber leider keine therapeutische Konsequenz hat und in aller Regel ja auch von den Patienten selbst gezahlt werden muss. Und wir versuchen so viel wie möglich, die Patienten finanziell nicht zu belasten, da in aller Regel ja die von Long-Covid-Betroffenen ohnehin schon große Schwierigkeiten haben durch Krankengeld, durch möglicherweise Verlust des Jobs und Co. Abgesehen davon machen wir dann bei uns in der Praxis noch eine sogenannte Handkraftmessung. Auch die ist von den Kollegen an der Charité in Berlin auch mal durch eine Studie eben entsprechend überprüft und validiert worden. Und es gibt da eine relativ hohe Korrelation zwischen den Ergebnissen der Handkraftmessung und tatsächlich dem Vorliegen einer postexzeptionellen Malaise. Und das ist gerade eben so bei sozialmedizinischen Fragestellungen, bei so sozialrechtlichen Geschichten auch immer ganz gut, wenn man diese Handkraftmessung hat. Der Aufwand dafür in der Praxis ist denkbar gering. Die Patienten müssen 10-mal an einem Handkraftmessgerät, das gibt es für ganz kleines Geld, im Onlinehandel zu erwerben, eine Kraftübung machen. Das wird dokumentiert von einer Arzthelferin. Dann kommen die Patienten zu mir zum Gespräch. Wir besprechen dann eventuell schon vorher abgenommene Laborwerte, besprechen EKG, Lungenfunktion. Es folgt nochmal eine körperliche Untersuchung. Wir besprechen die bisherigen Voruntersuchungen, die vielleicht schon mal extern gemacht wurden. Häufig haben die Patienten ja schon eine Reihe von Facharztbesuchen hinter sich, die Befunde werden dann mitgebracht und dann versuche ich eben erstmal aufzuklären und zu beschreiben, was ist das Problem und wie kriegen wir das Problem langfristig auch gelöst.
Also alles auch Dinge, die man recht gut als Hausarzt dann auch schon machen kann in der Sprechstunde.
Absolut, absolut.
Sie hatten es jetzt gerade schon gesagt, manche Patienten waren halt auch schon vorher bei verschiedenen Fachärzten. In welchen Fällen überweisen Sie dann noch zu einem fachärztlichen Kollegen?
Das mache ich dann, wenn sich spezifische Fragestellungen ergeben. Also wenn beispielsweise der dringende Verdacht besteht, dass möglicherweise eine Small-Fiber-Neuropathie vorliegt, dann würde ich schon mal auch zum Neurologen natürlich überweisen, weil die Patienten ja erstmal in allererster Linie auch eine Nervenleitgeschwindigkeitsmessung brauchen, eventuell dann auch im Rahmen eines stationären Aufenthalts eine Probenentnahme. Wenn spezifische kardiale Probleme sind, werden die Patienten natürlich auch einem Kardiologen zugeführt, gegebenenfalls auch dem Cardio-MRT, weil wir da ja auch durchaus mal Entzündungsprozesse sehen, die man ganz gut behandeln kann, die aber tatsächlich sich der Diagnostik in der Echokardiographie und auch im Labor leider so weitestgehend entziehen. Aber ich bin da eigentlich recht sparsam, weil man in aller Regel sagen muss, dass die Patienten keinen hochakuten Verlauf haben, die also eher eine Verschlechterung über einen Zeitraum von vielen Wochen oder Monaten erleben und dass da eigentlich eine differenzialdiagnostische dringliche Klärung von akut bedrohlichen Erkrankungen eigentlich aufgrund des Verlaufs schon nicht mehr ganz im Vordergrund steht.
Ja, kommen wir zur Therapie. Das ist vielleicht nicht ganz so einfach oder nicht ganz so klar, wie man diagnostisch vorgehen kann. Was gibt es für Möglichkeiten, Long-Covid-Patienten zu behandeln?
Grundsätzlich über allem steht eigentlich Pacing, also Belastungssteuerung. Wenn man die Patienten dazu bringt, die eigenen Einschränkungen und die Erkrankungen erstmal zu akzeptieren, was bei vielen wirklich schwer genug ist und ein ordentliches, vielleicht auch herzfrequenzadaptiertes Pacing wirklich sicher im Alltag durchzuführen, erreichen wir schon bei sehr, sehr vielen Patienten eine dramatische Verbesserung der Lebensqualität. Die sind nicht mehr so aktiv, aber dafür stabil. Und wir können uns, glaube ich, nicht vorstellen, was das auch mit der Psyche eines Menschen macht, wenn er immer wieder und wieder stolpert, er fühlt sich ein, zwei Tage besser, denkt, jetzt habe ich es geschafft, geht vielleicht raus, vielleicht mit den Kindern auf den Spielplatz. Das sind ja Bagatellen, alltägliche Kleinigkeiten. Oder geht mal einkaufen oder trifft sich mit einer Freundin und dann liegt er die nächsten zwei Tage wieder auf dem Sofa, weil einfach gar nichts mehr geht. Das macht ja auch etwas mit der Psyche. Und für viele Betroffene ist es unheimlich tröstlich und ganz beruhigend zu erfahren, ich mache wenig, das ist zwar nicht schön, aber dafür kann ich die nächsten Tage danach auch wenig machen. Und diese Crash-Freiheit zu erreichen, das ist mit Pacing sehr häufig schon mal als ersten Schritt durchaus machbar.
Das heißt, Pacing wäre auch was Sie jedem Patienten empfehlen würden?
Immer. Damit machen Sie auf keinen Fall etwas falsch. Wenn die Patienten tatsächlich einen echten Crash erleiden, also Bagatellanstrengung zwei, drei Tage danach, deutliche Befindensverschlechterung, sei es durch deutliche Muskelschmerzen, Lymphknotenschmerzen, stärkere Konzentrationsstörungen oder was auch immer, dann wird Ihnen Pacing nicht schaden. Was man in dem Zusammenhang immer so ein bisschen natürlich im Hinterkopf haben muss, ist, dass wir Bewegungstiere sind und wir natürlich auch durch eine massive Entlastung natürlich auch irgendwann unsere Leistungsbereitschaft verlieren. Das ist dann aber erst später in der Therapie ein Thema, denn die absolute Mehrzahl der Patienten, die zu uns kommen, hat ja bis dato erstmal versucht, durch Training sich zu verbessern und ist damit gescheitert. Und dann muss man da erstmal Ruhe reinkriegen, und wenn eine absolute Crashfreiheit für wirklich einige Wochen erreicht ist, dann bespreche ich mit dem Patienten, dass unter Pacing-Bedingungen tatsächlich die Belastung gesteigert wird. Ich habe gestern noch eine junge Frau hier gehabt, 23 Jahre alt, und sitzt leider seit ihrer Corona-Erkrankung im Rollstuhl und kann nur wirklich für wenige Minuten sich auf den Beinen halten. Die ist aber erfreulicherweise jetzt so lange crashfrei und auch vom Kopf her wirklich inzwischen gut. Und Brainfog ist wenig, dass wir jetzt vereinbart haben, dass sie jetzt im Sitzen mit einem Heimergometer, so einem Sitzergometer, erstmal arbeitet und anfängt mit Muskeltraining unter Pacing-Bedingungen. Und arbeiten die jetzt damit langsam zurück in eine normale Lebensqualität.
Und sobald dann wieder ansatzweise es zu einem Crash kommen würde, würde man eben wieder zurückgehen und reduzieren.
Genau. Der Weg ist schmerzhaft für viele, wenn sie dann sich zurückarbeiten. Und das funktioniert mit der Zeit aber immer besser.
Was gibt es sonst für Möglichkeiten? Vielleicht auch medikamentös oder Dinge, die Patientinnen selbst tun können?
Sehr gut profitieren die allermeisten Betroffenen tatsächlich von einer deutlichen Verbesserung des sogenannten Parasympathikus, also im Prinzip der gesamten Entspannungsachse, wenn man das so will. Das kann man medikamentös versuchen, so ein bisschen zu unterstützen, zum Beispiel durch die Gabe von Melatonin zur Nacht. Auch das setzen wir bei unseren Patienten sehr gerne ein. Hat den großen Vorteil, dass wir im Prinzip ja keine Abhängigkeitsprobleme haben. Der Schlaf wird deutlich tiefer, deutlich erholsamer und die Betroffenen wachen morgens in aller Regel ausgeruhter auf. Zusätzlich kann man arbeiten mit Maßnahmen wie zum Beispiel einer Gewichtsdecke, damit eben der Nachtschlaf etwas intensiver wird und Co. Und was auch ein ganz spannender Ansatz aus meiner Sicht ist, ist die sogenannte Parasympathikus- oder die Vagusstimulation, die man machen kann. Das kann man inzwischen auch schon für relativ kleines Geld machen. Und wir haben da eine Patienteninformation, wo wir dem Patienten ein paar Studien an die Hand geben und auch Hinweise geben, wie sie das Ganze zusammenbauen können, sodass die Betroffenen das auch selber zusammenstellen können, weil es fertig konfektionierte Geräte dafür leider, zumindest meines Wissens, nicht gibt. Und auch das hilft vielen Betroffenen sehr gut.
Vielen ist ja wahrscheinlich überhaupt schon wichtig, irgendwas an die Hand zu bekommen, was sie tun können.
Absolut.
Wovon man inzwischen auch sagen kann, ja, also in vielen Fällen hilft es und das kann man probieren ohne Gefahr.
Ja, das Problem in diesem ganzen Bereich ist ja, dass wir sehr wenig an standardisierter Therapie im Angebot haben, was ja auch daran liegt, dass wir ein nicht ganz standardisiertes Patientenkollektiv haben. Wir haben ja eine unterschiedliche Gemengelage an Altersstrukturen, an Geschlechtsstrukturen, an Vorerkrankungen, und auch die Genese von Long-Covid ist ja noch nicht wirklich in allen Bereichen komplett verstanden. Und wenn man jetzt mal die unterschiedlichen Patienten sich anschaut, gibt es ja auch da ja unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Strömungen, die auch naturgemäß nicht alle auf die gleiche Pille oder auf die gleiche Spritze ansprechen können. Weshalb ich auch etwas sorgenvoll auf die Erwartungshaltung gegenüber BC007 zum Beispiel blicke, weil ich fürchte, dass BC007, auch wenn es irgendwann eine Zulassung erhalten sollte, viele, viele Erwartungen, die da reingesetzt werden, als Wundermedikament leider enttäuschen wird.
Das ist das Aptamer, was jetzt eben momentan noch erforscht wird und in das ja wirklich viele ihre Hoffnungen setzen.
Genau.
Ja, wie sieht es denn mit anderen Optionen aus, die derzeit ja nur im Rahmen individueller Heilversuche zum Einsatz kommen? Also Immunadsorption zum Beispiel gibt es ja noch.
Ja, also wenn man jetzt mal die Plasmapherese oder die Immunabsorption nimmt, ist mein ganz subjektiver Eindruck, dass das kein ganz großer Wurf ist in der Therapie. Ich erlebe immer wieder Patienten, die mit einer sehr großen Hoffnung sich in diese Therapien begeben und die aber leider nicht ganz so davon profitieren, wie sie sich das wünschen, und auch nicht ganz so anhaltend. Ganz davon abgesehen kann ich die Verfahren nicht im Detail beurteilen, weil wir sie auch nicht anbieten und mein Erfahrungsschatz einfach sehr gering ist. Womit wir tatsächlich deutlich mehr Erfahrung haben, ist beispielsweise die Behandlung zum Beispiel von Mastzellfunktionsstörungen. Wir führen ja den Bonner Mastzellaktivierungssyndrom-Fragebogen auch hier regelhaft bei allen Patienten durch und sehen bei vielen Patienten relativ hohe Punktwerte. Wir versuchen auch laborchemisch die Mastzellüberaktivierung zu sichern. Das gelingt leider nicht, weil die Bestimmung der Metabolite häufig schwierig ist, weil die so instabil sind und man die Patienten auch in einer Phase erwischen muss, wo die Mastzellaktivität sehr, sehr hoch ist. Nichtsdestotrotz führen wir dann bei entsprechendem Verdacht auf das Vorliegen einer Mastzellüberaktivierung entsprechende Versuche durch. Da kommen zum Beispiel Ketotifen oder Rupatadin als Wirkstoffe in Betracht oder aber auch Fexofenadin oder Cimetidin. Und das setzen wir dann in Absprache mit dem Patienten dann durchaus ein. Wir nehmen da immer, steigen eigentlich mit einer relativ niedrigen Dosis ein und die Patienten steigern dann nach Verträglichkeit und Effekt. Zusätzlich, wenn man dann darüber hinaus noch gehen will, wird auch im Bereich der Long-Covid-Therapie sehr gerne zum Beispiel Naltrexon eingesetzt. Das ist ja eigentlich ein Medikament, was wir aus der Entgiftung von Opioid- oder auch Heroinabhängigen kennen, weil es die entsprechenden Endorphinrezeptoren blockiert. Wir setzen es allerdings nicht in einer normalen Dosis ein, sondern als sogenanntes Low-Dose-Naltrexon, LDN ist dann die Kurzform, und das wird Patienten individuell dann eintitriert. Das funktioniert ausgesprochen gut, Verträglichkeit ist gut und die Wirksamkeit, gerade auch bei bestehenden Schmerzen im Bereich der Muskeln, der Gelenke, ist häufig tatsächlich ausgesprochen positiv, vor allem wenn die Patienten vorher auf klassische Schmerzmittel wie NSAR zum Beispiel nicht so wahnsinnig gut reagiert haben. Ähnliches gilt auch für Aripiprazol, was ja eigentlich eher ein Medikament ist, was wir aus der Neurologie-Psychiatrie kennen. Und auch das wird extrem niedrig eindosiert, Patienten individuell dann auftitriert auf eine verträgliche, aber wirksame Dosis. Und das hat häufig auch einen ganz guten Effekt, zum Beispiel auf den Brain Fog, auf die Möglichkeit der Konzentration, und viele profitieren da doch ganz gut von.
Das heißt, am Ende ist es bis auf das Pacing immer eine sehr individuelle Entscheidung. Es ist ein bisschen Trial and Error zusammen mit dem Patienten und schauen, was funktioniert oder eben auch nicht.
Genau so ist es. Das macht es spannend. Das macht es auch manchmal ganz schön, weil wir nicht so ganz Dienst nach Vorschrift machen und nicht nur auf unserer Schiene Herzinfarkt, unserer Schiene Diabetes-Einstellung fahren, sondern man so ein bisschen investigativ auch tätig sein muss. Und es setzt aber voraus, dass man ein sehr vertrauensvolles und sehr enges Verhältnis zu seinen Betroffenen oder zu seinen betreuten Patienten hat, weil die das ja mittragen müssen. Und die müssen auch, das sage ich denen auch, wir werden möglicherweise auch scheitern mit therapeutischen Ansätzen, wo wir einfach nicht richtig vorankommen. Und das gehört einfach leider dazu. Und das muss man als begleitender Therapeut dann auch so ein bisschen mit aushalten, wenn die Betroffenen dann auch manchmal mit vielleicht Verzweiflung oder auch Verärgerung reagieren, wenn ein therapeutischer Ansatz keine Früchte trägt. Denn das ist ja immer noch ein großes Problem. All diese Verordnungen sind ja auch Privatverordnungen. Und wenn man viel Geld für ein Medikament ausgegeben hat und hinten raus funktioniert das nicht oder man hat da nur Nebenwirkungen von, ist das ja neben der Frustration über den ausbleibenden Therapieerfolg mitunter ja auch wirtschaftlich sehr ärgerlich.
Sie hatten vorhin schon die Psyche angesprochen und ja auch gerade Frustration in Bezug auf Therapieversuche, die dann vielleicht doch nicht so erfolgreich sind. Wie sehen Sie das? Welchen Stellenwert hat die Psychotherapie bei Long-Covid?
Also ich glaube, dass wir ein ganz großes Problem damit haben, dass Long-Covid insbesondere in der Frühphase aus mancher Richtung als rein psychosomatisch gebrandmarkt wurde. Gebrandmarkt deswegen, weil das der Eindruck ist, der bei den Betroffenen entstanden ist. Durch diese Reduktion auf psychoemotionale Prozesse hatten viele Betroffene das Gefühl, dass die tatsächlich vorhandenen körperlichen Ursachen überhaupt nicht untersucht wurden oder auch nicht therapiert wurden. Und das hat zu einer aus meiner Sicht nachvollziehbaren und sehr bedauerlichen Abwehrhaltung gegenüber diesen psychodynamischen Prozessen geführt. Und das macht es sehr, sehr, sehr schwer. Denn manche Patienten profitieren durchaus auch in der Krankheitsverarbeitung natürlich auch zum Beispiel vom Einsatz eines SSRIs, also eines klassischen Antidepressivums, oder auch zum Beispiel von Mirtazapin zur Schlafinduktion, beispielsweise wenn Melatonin nicht gut vertragen wird. Das kann absolut helfen. Und da spielt natürlich auch dann wieder der Parasympathikus eine Rolle. Und wenn ich ein Mittel gebe, was tatsächlich antidepressiv wirkt, aber auch angstlösend wirkt, weil das natürlich auch Existenzängste schürt, die ganze Problematik, dann kann den Menschen das helfen. Sobald die aber sehen, Antidepressivum, ist bei vielen schon der Ofen komplett aus. Ich glaube, dass das auch unsere Aufgabe ist, wenn wir uns gut um Long-Covid-Betroffene kümmern, dass wir verstehen, dass diese Menschen nicht so schlecht dran sind, weil eine primär psychische Erkrankung dahinter steckt, aber dass eine psychische Erkrankung entsteht, weil es den Menschen so schlecht geht. Und das versuche ich auch meinen Betroffenen klarzumachen, dass sie auch das Recht haben, dass es ihnen auch emotional schlecht geht und dass wir daran auch arbeiten müssen und dürfen, einfach um die Verarbeitung dieser wirklich zum Teil ja schwersten Lebensqualitätseinschränkungen zu erleichtern.
Ja, also eher eine Henne-und-Ei-Problematik zum Teil, beziehungsweise was, was einfach dann auch rumgedreht wird in der Diskussion.
Also Henne und Ei, da bin ich, nee, mit dem Vergleich bin ich nicht einverstanden, weil das ja bedeuten würde, man weiß nicht, was war zuerst da. Und ich würde aber behaupten, dass bei dem weit überwiegenden Teil meiner Patienten, die aus der absoluten Gesundheit gerissen wurden durch die Infektion und die wirklich sich so dramatisch, so massiv verschlechtert haben, dass erst danach tatsächlich die psychischen Beeinflussungen kamen. Und dass da nicht die Frage ist, was war zuerst? Da waren die vorher vielleicht schon etwas depressiv und haben dann ihre Infektionen bekommen. Nein, die waren durch die Bank weg. Ich habe auch bei vielen Patienten dann standardisierte Testverfahren gemacht, die auch in der Psychiatrie eingesetzt werden über die entsprechenden DSM-Manuale. Und die haben da keine Punkte für die Depressionen oder Stressfaktoren erreicht. Und deswegen bitte nicht Henne und Ei, den Leuten. Denn die Leute werden irgendwann möglicherweise in schlimmster Form depressiv, weil es denen so schlecht geht. Aber denen geht es doch nicht schlecht, weil sie vorher depressiv waren. Damit tut man den allermeisten Leuten tatsächlich ein Unrecht. Und wenn man das so sieht, und das führt aus meiner Sicht dann eben zu der nachvollziehbaren Ablehnung, weil das natürlich auch Thema ist in den Selbsthilfegruppen. Wenn Leute erstmal ein halbes Jahr irgendwie zur Psychotherapie oder zur psychosomatischen Reha geschickt werden, da werden die aktiviert und es wird gesagt, jetzt machen sie doch mal ein bisschen Sport, damit einfach die Emotionalität mal wieder ein bisschen runterkommt und sie wieder an ihrer Depression arbeiten und die crashen und crashen und crashen und es geht immer schlechter. Das ist nicht richtig.
Ja, das passiert vermutlich vor allem bei denen, die dann doch schon irgendwann mal eine F-Diagnose hatten in ihrem Leben und das wird dann eventuell schnell in so eine Schiene geschoben oder in die Schublade.
Absolut. Und man muss ehrlicherweise ja auch sagen, dass nicht alle F-Diagnosen, die irgendwo so in den Karteien stehen, immer auch ganz lege artis gestellt werden. Und auch das erlebe ich, dass sich Betroffene hier vorstellen und sagen, ich habe von meinem Hausarzt die und die F-Diagnose jetzt in dem und dem Antrag gesehen. Und dann sage ich, dann fragen Sie doch mal den Kollegen, wie er auf diese Diagnose kommt. Denn eine F32.1, eine mittelgradige Depression, einfach mal so aus dem Ärmel zu schütteln, das geht ja nun nicht. Das müssen ja Major- und Minor-Kriterien erfüllt sein. Und wenn man das nicht tut und wenn man da sich nicht an wirklich eine ordentliche Diagnostik und auch F-Diagnosen brauchen, die hält, dann sind diese Diagnosen nichts wert. Ich kann ja auch nicht sagen, einer hat einen Herzinfarkt, nur mal da ein bisschen Druck auf der Brust hat. Da mache ich ja auch eine EKG und nehme den Blut ab und untersuche den ordentlich und schaue, ob der F-Kriterien für einen Infarkt erfüllt. Aber bei F-Diagnosen ist mein Eindruck, dass es gelegentlich mal, man sagt, naja, das ist eher so aus dem diffusen Gefühl heraus. Naja, der ist schon so ein bisschen depressiv. Oder, ach guck mal, der macht sich Sorgen, das ist schon so eine Angsterkrankung. Aber eigentlich muss man sagen, ist das nicht ganz korrekt, wenn man das so macht.
Vielleicht noch ein Satz zur Impfung. Es gibt ja auch einige Menschen, die Angst haben oder hatten vor der Impfung beziehungsweise vor Spätfolgen durch die Impfung. Was sagen Sie, wann ist das Risiko für längerfristige Folgen höher? Nach einer Corona-Infektion oder nach einer Corona-Impfung?
Wenn man sich die vorliegenden Daten anguckt, deutlich durch die Infektion. Und jetzt die Frage würde ich aber mir so gar nicht stellen, sondern die Frage ist, was ist denn gefährlicher? Infektion ohne Impfung, Long-Covid? Oder Infektion mit Impfung, Long-Covid, oder Probleme nur durch die Impfung. Und da ist aus meiner Sicht Infektion ohne Impfung das Gefährlichste. Dann kommt Infektion mit Impfung und dann irgendwann ganz am Schluss, meine subjektive Annahme, kommt erst das Risiko für tatsächlich relevante Impffolgewirkungen. Die gibt es, müssen wir nicht drüber diskutieren, aber gefühlt würde ich sagen, nicht in dem Ausmaß, wie das zuweilen auch durch die Presse getragen wurde.
Was würden Sie insgesamt sagen, jetzt auch rückblickend auf die letzten Monate? Wo stehen wir momentan in der Versorgung von Patienten mit Long-Covid und eventuell auch ME/CFS in Deutschland? Und vielleicht gleich daran anknüpfend, was müsste sich noch dringend ändern, was ist noch zu tun?
Wo stehen wir? Also ich kann Ihnen sagen, wie wir stehen, und zwar nicht gut da. Und wo wir stehen, vielleicht ganz am Anfang. Wobei, wenn man von Anfang spricht, es ja bedeutet, dass man es irgendwann auch weitergeht und man irgendwie zum Ziel kommt. Und da sehe ich im Moment nicht, dass wir tatsächlich aus diesem Stehen herauskommen und uns irgendwie bewegen würden. Als ich vor über einem Jahr mich mit dem Thema angefangen habe, auch im Rahmen der Sprechstunden zu beschäftigen, dachte ich mir, naja, komm Johannes, das machst du jetzt mal 3, 4, 5, 6 Monate. Das ist so ein Riesenthema, der wird sich die Politik schon kümmern. Wir werden Schwerpunktzentren haben, wir werden Schwerpunktpraxen haben, wir werden Ambulanzen haben. Da werden sich die Krankenkassen und die Politik und auch die Rentenversicherung sicherlich irgendwas ausdenken. Heute, 13 Monate später, sehe ich davon nichts. Und wir haben immer noch einen eklatanten Kenntnismangel in großen Teilen der Medizin, weil einfach diese Mustererkennung nicht da ist. Ich mache das den Kollegen gar nicht zum Vorwurf, das ist bitte nicht falsch verstehen, aber wir haben über Jahrzehnte gelernt, auch in unserer alltäglichen Tätigkeit, dass tatsächlich eine aktivierende Therapie den Leuten hilft, in vielerlei Hinsicht. Und das trifft bei Long-Covid einfach nicht zu. Diese Kenntnis, dass dieses Grundgesetz, tu was für dich, mach Sport, aktivier dich, in fast allen Belangen hilft, dass das vielleicht eine Ausnahme hat, das hat sich noch nicht ganz durchgesetzt. Das wäre aus meiner Sicht der erste Schritt, ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Und das ganz anders gelagerte Problem ist natürlich dann die anhaltende Versorgung. Die Betroffenen brauchen eigentlich finanzielle Hilfe. Einige meiner Long-Covid-Patienten haben jetzt auch schon mich gefragt, ob ich irgendwelche Chancen sehe, dass man das Ganze als Impfschaden in irgendeiner Form geltend macht, weil die sagen, ja, ja, ich habe es jetzt gelesen, ich habe es jetzt gesehen in der Tagesschau, was auch immer, es soll jetzt einen Hilfsfonds für Impfgeschädigte geben und ich bleibe hier auf der Strecke. Ich bin ja auch geimpft worden, ich habe zwar meine Beschwerden schon vorher gehabt, vor der Impfung, aber kann man das nicht vielleicht als Impfschaden irgendwie machen, dass ich wenigstens ein bisschen Unterstützung bekomme? Und ich finde das fürchterlich. Ich finde das wirklich fürchterlich, dass die Leute versuchen oder in die Situation gebracht werden, zu überlegen, ob sie vielleicht betrügen wollen, weil sie ansonsten im Regen stehen.
Wenn Sie sich nun abschließend auf eine Sache beschränken müssten, die Sie Hausärztinnen und Hausärzten in Bezug auf Long-Covid gerne mitgeben würden, was wäre das?
Dass die Kollegen daran denken, dass sie auch, wenn eine Infektion möglicherweise nicht ganz auf der Hand liegt, weil die Patienten zum Beispiel jetzt in den letzten Monaten keine Tests mehr gemacht haben, erst recht ja keine PCR-Tests, die aber zumindest mal das im Hinterkopf behalten und fragen, als das angefangen hat, waren Sie da krank? Hatten Sie einen Atemwegsinfekt? Waren Sie irgendwie grippig? War da irgendwas? Und dass man in der Differentialdiagnostik die PEM, also die postexzeptionelle Malaise, durch die ganz einfache Frage klärt, geht es Ihnen schlechter, wenn Sie sich belastet haben? Und falls ja, ist das in den nächsten Tagen so oder nur an dem Abend? An dem Abend ist meistens ja nicht ungewöhnlich, aber sind Sie 2, 3 Tage danach noch vollkommen im Eimer? Und wenn das der Fall ist, dann bitte unbedingt daran denken, Kontakt aufnehmen zum Kollegen, der sich vielleicht intensiver mit der Thematik befasst und zumindest die Patienten schon mal zum Beispiel mit Informationen zum Thema Pacing von der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS versorgen. Die haben wunderbare Patienteninformationen, das kann man sehr, sehr gut rausgeben.
Herr Dr. Püsche, ich bedanke mich für das sehr interessante Gespräch und die Einblicke auch in Ihren Praxisalltag. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Gast in unserem Podcast waren.
Sehr gerne und vielen Dank, dass ich Gast sein durfte.
Wir hoffen, dass auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Gespräch interessant fanden und Sie etwas für sich und Ihre Praxis mitnehmen konnten. Weiterführende Informationen und Links finden Sie in den Shownotes der Folge. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie uns auf Spotify oder auf einer der anderen gängigen Podcast-Plattformen. Auch in den kommenden Folgen von O-Ton Allgemeinmedizin geht es um spannende Themen. Wir beleuchten verschiedene Situationen aus dem Praxisalltag und sprechen mit Expertinnen und Experten darüber, wie man damit am besten umgeht. In der nächsten Folge widmen sich meine Kolleginnen Dr. Anja Braunwart und Bianca Lorenz zusammen mit ihren Gästen dem Thema Umgang mit sterbenden Patienten und deren Angehörigen. Weitere Berichte zu diesen und anderen Themen finden Sie unter www.medical-tribune.de. Das war O-Ton Allgemeinmedizin, der Podcast für alle, die sich für hausärztliche Themen interessieren. Dieser Podcast dient ausschließlich der neutralen Information bzw. Fortbildung und richtet sich primär an Ärztinnen und Ärzte sowie Medizinstudierende.
Ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.